E-Radio, l'invité de la rédaction, Luzi Funke.
Sogenannte Radio-Assoziativen sind in Frankreich weit verbreitet und ein wichtiger Bestandteil der Radiolandschaft. Heute gibt es über 700 dieser Radios, die rechtlich einen Vereinstatus haben. Aufgekommen sind diese Radios in Frankreich nach dem Ende des staatlichen Monopols auf den Rundfunk am Anfang der 80er Jahre. Doch wie sieht das in Deutschland aus? Wie und in welchem Kontext kamen dort freie Radios auf und welchen Platz nehmen sie heute ein? Darüber möchte ich nun mit Herrn Böhnkost sprechen. Er ist Medienwissenschaftler und forscht zur Geschichte freier Radios in Deutschland. Guten Tag, Herr Böhnkost.
Hallo.
Wie schon erwähnt, gibt es über 700 Radio-Assoziativen in Frankreich. Herr Böhnkost, gibt es in Deutschland ein Äquivalent?
Ja, wahrscheinlich nicht in der Zahl. Wir haben in Deutschland einen Bundesverband freier Radios mit etwas über 30 Mitgliedern im Moment. Das sind die Radios, die sich selber diesem Begriff freies Radio zugehörig fühlen, denn in Gesetzen, die die Grundlagen dieser Radios bilden im legalen Sinne, taucht dieser Begriff überhaupt nicht auf. Das ist also eine politische Selbstverortung, die die für sich da vornehmen.
Und wann kamen die ersten freien Radios in Deutschland auf?
Die freien Radios in Deutschland unter diesem Begriff sind sind entstanden in den neuen sozialen Bewegungen der damaligen BRD erstmals, also Ende der 70er, vor allen Dingen Anfang der 80er Jahre. Da hat sich tatsächlich auch eine sogenannte Bewegung freier Radios damals gebildet. Also die damaligen Radioaktivistinnen haben sich selber so begriffen und so bezeichnet. Der Hintergrund in der BRD damals, wie in vielen anderen Ländern sicherlich auch, ist gewesen, dass neue gesellschaftliche Milieus, neue gesellschaftliche Kräfte entstanden sind, die das Gefühl hatten, medial in der großen Öffentlichkeit nicht vorzukommen, und der Entschluss daraus war, sich eigene Medien zu schaffen.
Das hat dann also das ganze politische Spektrum abgedeckt?
Das war damals, also wenn man über die Begriffe, die da damit verbunden wurden, damals als Konzept nachdenkt oder spricht, Gegenöffentlichkeit, Alternativmedien, das sind heute Begriffe im deutschen Diskurs, die sehr von rechts übernommen wurden in den letzten Jahren. Damals waren das originäre linke Begriffe, Ideen und Projekte, die damit verbunden waren. Und das umfasste vom politischen Spektrum her eigentlich die gesamte undogmatische antiautoritäre Linke, ging aber auch in antiimperialistische Milieus hinein. Also man kann eigentlich sagen, jenseits der traditionellen Linken haben eigentlich alle zwischen den entstehenden Grünen und der Stadtguerilla damals sich mit Radio auch beschäftigt.
Die Inhalte waren dementsprechend also politisch?
Die Inhalte waren ganz klar politisch. Das war der Grund für diese Radios. Die sind als Bewegungsradios entstanden, weil Menschen politisch aktiv geworden sind, sich zusammengeschlossen haben und überlegt haben, welche Mittel könnten sie einsetzen, um ihre Ziele zu verfolgen. Und da war Radio für einige Jahre ganz vorne mit dabei.
Und vor der Entstehung der ersten freien Radios, wie sah die Radiolandschaft in Deutschland aus?
Ja, es gab in Deutschland nach der Befreiung vom Faschismus ein neues Rundfunksystem, das des Öffentlich-Rechtlichen übernommen von dem Modell der BBC weitestgehend. Das heißt, es gab eine, zumindest im Ideal, vom Staat möglichst unabhängige Instanz, die den Rundfunk betrieb, oder mehrere Rundfunksender. Die hat sich über die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg dann, oder also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat sich in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg aber wieder ganz schön in die Fänge der verschiedenen Parteien begeben müssen. Es gab ein großes Gerangel der großen Parteien in der BRD um Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und letztendlich für die Menschen damals hieß das, es gab drei Fernsehsender und es gab drei maximal, also im Laufe der Zeit dann irgendwann teilweise vier Rundfunksender. Und man muss sich die Situation, da ist Deutschland gar keine Ausnahme, so vorstellen, dass der UKW, also der Radiowellenbereich, erstmal nur bis 100 MHz ging, dann irgendwann auf 104 MHz erweitert wurde, ohne dass es da schon Sender gab. Und erst viel später auf 108, soweit wie heute geht. Das heißt, also sowohl im Fernsehen wie auch im Rundfunk war die Situation, es gab ein sehr überschaubares Angebot und viel Rauschen.
Mhm. Und wieso wurde das System der BBC übernommen? Hatten die anderen Besatzungsmächte da auch einen Einfluss drauf?
Die Überlegung kam natürlich grundsätzlich erstmal daher, dass in der Weimarer Republik, also die Zeit, in der der Rundfunk im Deutschen Reich, in der Weimarer Republik entstanden ist, sehr staatsnah organisiert wurde. Ja, also es gab im Deutschen Reich und in der Weimarer Republik eine große Angst, größer als wahrscheinlich als in etlichen anderen Ländern, der Rundfunk könnte von staatskritischen Kräften genutzt werden, um politisch gegen die herrschenden Kräfte und staatliche Obrigkeit zu agieren. Und die sehr staatsnahe, fast staatliche Organisierung des Rundfunks in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg hat dazu geführt, dass es für die Nazis sehr, sehr leicht gewesen ist, diesen Rundfunk zu übernehmen und dann daraus das zu machen, was wofür er dann häufig in der Zeit des Nationalsozialismus bekannt war, nämlich zu einem absoluten Propagandainstrument ihn zu formen. Und da war von den alliierten Siegermächten nach dem Zweiten Weltkrieg also die Intention, dafür zu sorgen, dass der deutsche Staat keinen direkten Zugriff mehr auf den Rundfunk hat. Und das schien, weil es ja um eine Demokratisierung der Gesellschaft in Deutschland ging, schien das britische Modell durchaus passender als zum Beispiel ein privatwirtschaftliches Modell in den USA.
Also eigentlich das komplette Kontrastprogramm zu Frankreich, wo es bis in die 80er Jahre ein staatliches Monopol gab.
Das staatliche Monopol in dem Sinne war natürlich auch in der BRD dann vorhanden, weil natürlich Gesetze vom Staat gemacht werden und der Staat hat dann das Gesetz gemacht, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben soll, der über eigene Organisationen den Rundfunk betreibt und es wurden Kontrollinstanzen geschaffen, die von den Alliierten gedacht, möglichst parteiunabhängig sein sollten, in denen sich die großen deutschen Parteien aber sehr schnell wieder ihre Fründe gesichert haben. Und nicht umsonst gab es dann zum Beispiel im Verlauf der 70er Jahre eine große Debatte in der BRD um zukünftige Rundfunkpolitik und den Zustand der öffentlich-rechtlichen Sender. Da waren einige als Rotfunk verschrien, andere als Schwarzfunk. Und diese Farben meinten dann immer die Parteizugehörigkeit, die man hinter diesen Sendern wähnte, also auf wessen Seite die Sender vermeintlich politisch stünden mit ihrem Programm. Mhm. Und für die Entwicklung in den 80ern, also auch den historischen Moment, als die freien Radios in der BRD aufkamen, ist rundfunkpolitisch wahnsinnig relevant. Und das ist sicherlich ein Unterschied auch zu Frankreich in den politischen Rahmenbedingungen. In den 70er Jahren gab es in der BRD eine sozialliberale Koalition, also SPD und FDP-Regierung. Und die CDU als konservative große Partei war in der Opposition, verlor Wahlen und hat dafür den Rundfunk, den Öffentlich-Rechtlichen, verantwortlich gemacht. Der sei zu links, deswegen sei die Öffentlichkeit zu linker als eigentlich die Bevölkerung und die werde verleitet, lieber SPD zu wählen als CDU, wo sie eigentlich stünden politisch. Und wir haben dann 1982 den Fall oder das Auseinanderbrechen der sozialliberalen Koalition in der BRD gehabt. Helmut Kohl wurde Bundeskanzler und hatte das große Projekt einer geistig-moralischen Wende verfolgt. Na, das heißt also, während in Frankreich 1981 Mitterrand Präsident wurde und sehr schnell freie Radios legalisiert hat, wurde 1982 eben Kohl Bundeskanzler, und der hat nicht im Traum daran gedacht, genauso wie seine Parteikollegen, sich für nicht kommerziellen Lokalrundfunk einzusetzen, sondern deren politisches oder medienpolitisches Projekt war damals die Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkmonopols, weil sich die CDU erhoffte, dass sie durch neue privat-kommerzielle Sender wieder mehr Einfluss auf Rundfunköffentlichkeit bekommen könne.
Und zuvor gab es dann neben diesen 3-4 Radiosendern auch Piratenradios?
Also es gab natürlich das in den 50er, 60er Jahren dieses große Phänomen der Musikpiraten in Europa oder in Westeuropa. Ne, müssen wir ja aufpassen, worüber wir genau reden. Aber im Ostblock ist das damals natürlich eine andere Entwicklung gewesen. Die haben teilweise aus den Alpen gesendet. Das war aber eher in den 70ern, in den 60ern vor allen Dingen von der Nordsee, ne, nach England, nach Deutschland, in die Niederlande, nach Belgien. Die französische Geschichte dazu ist mir so im Detail gar nicht geläufig. Das sind Musikpiraten gewesen, die dafür gesorgt haben, dass dieses Mittel, illegal Radio zu machen, eigentlich sehr positiv besetzt war. Ne? Das sind zwar alles kommerzielle Unternehmungen gewesen, aber die haben so ihren Beitrag geleistet damals zur Liberalisierung der westeuropäischen Gesellschaften, ne, durch ein anderes popkulturelles Angebot. Mhm. Ja, und waren dadurch sehr erfolgreich. Die politischen Sender sind ganz klar in der BRD auch als Piratensender entstanden. Es gab 68 schon einzelne vorsichtige Experimente mit Radios in der Studierendenbewegung. Das war aber sehr rudimentär, hat keine große Rolle gespielt. Im Laufe der 70er haben sich verschiedene Bastelgruppen versucht, diesem Thema anzunehmen. Und Ende der 70er, als dann eigentlich die großen neuen sozialen Bewegungen entstanden, also Anti-Atom-Bewegung, Hausbesetzerinnen-Bewegung, insgesamt das Thema Umwelt, das Thema Feminismus, also Frauenbewegung und anderes. Das war so das Milieu, aus dem die ersten freien Radios in der BRD dann als Piratensender entstanden sind.
Und haben sich diese Sender dann mit der Liberalisierung in freie Radios umgewandelt? Oder sind das dann eher Neugründungen gewesen?
Also es ist ein sehr langer Prozess in der BRD gewesen hin zu Legalisierungsmöglichkeiten. Grundsätzlich, weil das sehr bewegungsnahe oder man kann richtig sagen Bewegungsradios eigentlich waren, die da entstanden sind unter diesem Selbstverständnis, wir machen jetzt freies Radio, war die Frage, ist das jetzt legal oder nicht, für viele hintergründig. Also wie zu diesem alten Spruch legal, illegal, scheißegal, war es wichtig, das zu machen, weil man es gerade gut fand oder zielführend. Ob das dann so eingetreten ist, sind natürlich dann andere Fragen. Und die Radios sind in der BRD relativ stark verfolgt worden. Da hat der Staat mit seinen Verfolgungsbehörden einiges in Bewegung gesetzt, sodass die illegalen Sender in so einer Nische drin steckten. Die konnten 15 Minuten senden, ohne entdeckt zu werden. Wenn sie es länger gemacht haben, dann wurde die Gefahr immer größer, dass der Sender gefunden wird und vielleicht sogar die Leute, die ihn betreiben. Das heißt, lange Sendungen waren eigentlich nur möglich in besonderen Bewegungssituationen, wenn der Schutz von vielen Menschen gegeben war, also auf großen Demos, bei Massenaktionen, in besetzten Häusern. Dann konnten Radios also auch mal länger oder sogar dauerhaft tagelang senden. Ansonsten es gab dann irgendwann den etwas abwertenden Begriff der Viertelstundenradios. Mhm. So. Und da haben viele, die damit zu tun hatten, dann auch gesagt, das, was wir unter diesen Bedingungen machen können, ist eigentlich kein freies Radio. Weil ein freies Radio, stellen wir uns ja vor, dass da alle Zugang zu haben, ne? Dass wir das demokratisch organisieren und uns nicht verstecken müssen. So, und das war eben nicht möglich. Und so ist es Anfang der 80er dann aus diesen Erfahrungen heraus zu einer Perspektivdebatte unter den Radios auch gekommen. Da hat sich 1983 das erste Mal so eine Art Bundesverband gegründet, die Assoziation Freier Radios. Und die haben das durchaus kontrovers diskutiert. Da haben zwei unterschiedliche Ansätze eine Rolle gespielt. In den meisten Radios irgendwie beide mehr oder weniger vorhanden waren, aber so unterschiedliche Richtungen mit sich brachten. Das eine war, bewegungsnahes Aktionsradio zu machen, bedeutet in der Konsequenz, wenn keine Bewegung da ist, dann braucht es auch kein Radio, also wozu legalisieren? Ne? Mhm. Und wenn wir Bewegung haben, dann wollen wir uns von der Legalitätsfrage nicht einschränken lassen. So. Also nehmen wir das Illegale auch bewusst in Kauf. Und die andere Herangehensweise wäre das eher oder war das eher medienpolitisch zu sehen, ne, dass es eigentlich darum gehen müsse, unabhängige Medien mit dem Mittelradio, also im lokalen Raum zu schaffen, die allgemeine Öffentlichkeit erweitern. So. Und dafür ist die Legalisierung natürlich interessant. Und hat ein Teil der damaligen Radioaktivistin dann über diese Assoziation Freier Radios eine Legalisierungskampagne das erste Mal 1983 gestartet. Das einzige Radio aus dieser frühen illegalen Phase, das es allerdings in die Legalität geschafft hat, in Klammern, weil sie da auch hin wollten, andere haben lieber aufgehört, das ist Radio Dreieckland. Was natürlich von der Entwicklung auch ein besonderes Verhältnis zu Frankreich hat. Und damit hängt natürlich auch zusammen, warum sie das geschafft haben. Denn die haben die Möglichkeit genutzt, nicht aus der BRD senden zu müssen, wo sie sehr stark verfolgt wurden, sondern die sind einfach über den Rhein rüber und haben auch eine ganze Zeit aus Colmar dann gesendet. Wo es einfach schon legal möglich war.
Herr Böhnkost, Sie haben davon gesprochen, dass es heute rund 30 freie Radios in Deutschland gibt. Welchen Platz nehmen diese Radios innerhalb der Radiolandschaft ein? Was ist Ihr Stellenwert?
Ja, ich glaube, wichtig ist erstmal, wenn man mit diesem Begriff spielt oder den benutzt, ne, freies Radio, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, der wird sehr unterschiedlich ausgelegt oder interpretiert. Also das ist historisch so gewesen, das ist auch gegenwärtig so. Und auch diese 30 oder 35 Radios, die sich im Bundesverband oder in einem Bundesverband in der BRD organisieren, die sind sehr, sehr vielfältig. Da muss man vielleicht zum Hintergrund wissen, der während also das freie Radio historisch aus linken Bewegungen vom Konzept her auch kam, ne, war eine staatliche oder realpolitische Gegenidee während der Liberalisierungsprozesse oder Kommerzialisierungsprozesse der Rundfunksysteme in den westeuropäischen Ländern, Bürgerrundfunk zu schaffen. Ne? Deswegen steht in den deutschen Rundfunkgesetzen auch immer nicht kommerzieller Lokalrundfunk oder Bürgerrundfunk drin. Und die freien Radios, die sich unter diesem Begriff subsumieren lassen heute in der BRD, bewegen sich also irgendwo in dieser Spannweite zwischen so sehr staatsgeprägten oder realpolitisch geprägten Bürgerrundfunkideen und auf der anderen Seite sehr links politisch entstandenen Vorstellung von freiem, kritischem Radio. Die Rolle, die sie dabei einnehmen, ist, dass sie sowas sind wie die dritte Säule eines dualen Rundfunksystems. Ne, das ist eigentlich ein Begriff, der in Österreich geläufig ist, wo intensiver auch über freies Radio oder nicht kommerzielles Lokalradio diskutiert wird. Das hat einen bisschen höheren Stellenwert, würde ich behaupten, auch in der Wahrnehmung. In der BRD spielt es für die große Rundfunkpolitik eigentlich überhaupt keine Rolle. Da wird es vollkommen ignoriert. Da geht es heute um ganz andere Dinge. Eine Relevanz haben die Sender überall dort, wo sie existieren. Ja, und das kann man natürlich, glaube ich, auch gut verstehen, wenn man immer wieder überlegt, freies Radio ist halt ein Lokalradio. Ja, deswegen ist es schwer, auf bundesweiter Ebene darüber zu sprechen. Und wenn ich schon in eine andere Stadt fahre und die hat dann kein freies Radio, dann spielt diese Form von Rundfunk für die Menschen dort auch kaum noch eine Rolle, weil sie es einfach nicht kennen. Mhm. Ne? Also insofern würde ich sagen, die Bedeutung der Sender heute ist eine lokale, aber da eine durchaus bedeutsame.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Böhnkost.
Immer gerne.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.